mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Und ich spreche jetzt gerade im leicht süddeutschen Akzent oder vielleicht ist es sogar sächsisch, weil der Mann, der heute zu uns kommt, der ist der Meister der Dialekte. Clemens, bitte, sag was. Was hat uns dieser Freund, der uns jetzt gleich hier wirklich also umhauen wird, was hat er uns wieder begeistert? Die Rede ist von Rick Cavanian.
Man wusste ja, dass der lustig ist, aber wir haben ja zwischendurch wirklich gedacht, wir müssen das Sauerstoffzelt ranfahren, damit du nicht irgendwie, damit es dir nicht die Puste ausgeht, weil du gar nicht mehr dich einbekommen hast. Der Typ, mega, der ist einfach mega toller, lustiger, super Typ, oder?
Es gibt ja viele Leute, die sind lustig und wenn man denen eine Ramp baut, dann können die auch was draus machen, aber der ist ja kompletter Selbstläufer.
Oberkrass.
Ich habe ja streckenweise gedacht, er übernimmt jetzt einfach als alter
nicht
Ego
aufgehört, seine
Parodie, ich sag mal, von Jorge González, ohne Jorge González zu sein, weil er spricht diese spanische und auch kubanische Akzent so perfekt. Wir haben sehr gelacht und ich glaube, ihr werdet auch sehr lachen. Jetzt mit den Waffeln einer Frau mit Rick Cavanian. So, ich bin mehr oder weniger flabbergasted, um dieses wunderbare englische Wort benutzen zu können an dieser Stelle, dass ich heute einen Kollegen bei mir in der Show habe, den ich schon ganz doll lange kenne, aber den ich viel zu selten sehe. Rick Cavanian ist da!
Barbara ist da! Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen und ich freue mich sehr, weil es fühlt sich so privat an, obwohl wir ja doch, wie soll ich sagen, beruflich.
Es ist offiziell und da müssen wir uns auch ein bisschen im Zaum halten, Rick.
Ich bei dir Schwäbisch, die Gangart für offizielle Modi, alles klar und ab sofort.
Eigentlich ist es bei mir immer, wenn es auch ein bisschen erotisch wird, rutsche ich auch leicht in diesen, weil ich finde, man kann schon so ein bisschen suffisant sagen, was man jetzt als nächstes gern. Jetzt zieh ich mal die Hose aus, bitte.
Weißt Moment. Du, ich finde das. Kleine Moment. Aber das ist ja aufwendig. Der Schwabe hat eine sechsstellige Zahlenkombination da unten im Verschluss. Moment mal, 3, 7, oh, das dauert. Aber
ich habe Zeit.
Ich hab's mir gedacht, deswegen besser nicht. Wer weiß, was da zum Vorschein kommt.
Aber wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass man eben überhaupt keine Zeit mehr hat. Also ich hatte früher viel mehr Zeit. Ich weiß, ich habe mir vielleicht ein bisschen viele Jobs so aufgehalst. Ist es auch deine Empfindung, dass man überhaupt, oder liegt es daran, dass wir jetzt so alt sind, dass uns das Leben so durch die Finger rennt?
Ich glaube, es ist tatsächlich das Letztere. Ich glaube, dass sich das Leben, wie soll ich sagen, je größer die Zahl wird, desto schneller anfühlt. Das ist, glaube ich, schon auch ein Grund. Und ich versuche wirklich, mir Zeit zu nehmen. Also so ganz bewusst, auch so ein bisschen in Absprache mit meiner Frau. Und jetzt ist Pause, jetzt ist Stopp. Jetzt ist wirklich bewusst Stopp und keine Arbeit und auch wirklich nicht über die Arbeit sprechen und bewusst Freunde, Familie und genau die Seite, wirklich der Seite nochmal richtig Power geben, ja.
Das Problem ist nur, ich bespreche das auch ganz oft mit meiner Familie, jetzt ist Schluss und dann sage ich immer den schlimmen Satz, nächste Woche wird's besser. Das ist der schlimmste Satz und bei uns sind schon alle so,
aber vielleicht,
weil jeder weiß natürlich, es wird nicht besser nächste Woche. Ja.
Aber woran liegt es?
Zu viel? Ich sage so gern ja und so ungern nein.
Du arbeitest einfach gern.
Ich bin ein fleißiges Mädchen. Du bist doch auch fleißig.
Ich glaube schon, dass ich fleißig bin, aber ich versuche wirklich ein bisschen den Fleiß auch aufs Privatleben Leben zu lenken und auf die Nee, wirklich, ich glaube, dass das alle Mühe wert ist, weil die um mich rum, meine Familie, meine Freunde tun es ja auch. Die nehmen sich ja auch Zeit und sagen, okay, da arbeiten wir nicht. Ist zwar krumm für uns, aber da treffen wir unseren Freund Rick beziehungsweise unseren Schwager oder unseren Ehemann oder wie auch immer. Habe ich mehrere Frauen, wie komme ich denn auf unseren Ehemann? Egal, auf jeden Fall. Aber weißt du,
lass das einfach so stehen. Das schafft so viel, weißt du, Geheimnisvolles, was um dich herum entsteht und wir werden dafür sorgen, dass du im Prinzip, wenn du jetzt auf diesem Wege weitergehst, weißt du, und man hört deine Stimme, vielleicht sieht man auch ein bisschen dein Gesicht, du gehst hier raus als das große Deutsche, das schönste Mysterium, das wir haben in Deutschland.
Wow.
Uns ist vorhin aufgefallen in der Vorbereitung, du siehst so unverschämt gut aus, du bist ja eigentlich tausendmal schöner als der Florian David Fitz und der Matthias Schweighöfer, aber irgendwie, du drückst da nicht, du spielst es nicht so aus, weißt du?
Kannst du noch ein bisschen mehr stottern?
Du bist sehr, sehr, sehr attraktiv.
Danke. Ich laufe rot an, deswegen lasse ich jetzt mein alter Ego sprechen. Ich hol's mal kurz aus der Hose raus. Moment, ich muss erst die Zahlenkombination.
Warte, nicht die Hose. Lass die Hose.
Hallo Baby, ich bin's, das Yeti. Der Yeti, hat der überhaupt ein eigenes? Du weißt schon. Nein, das war nur ein kleiner Spaß. Ich freue mich sehr über die Blumen. Ich habe allerdings sehr günstiges Licht hier. Das Licht macht es.
Das stimmt gar nicht. Du bist trotz des Lichtes bist du so gut. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, weil es gibt Fotos von dir. Wir haben nämlich immer für unseren Gast jeweils machen wir morgen so eine ganze Seite im Internet und da sind dann alle Fotos so, die man so auf den ersten Blick findet. Und da bist du einfach, ich weiß, da kannst du jetzt nichts dazu sagen. Ich wollte es nur einmal loswerden. Du könntest doch dich auch mal so ein bisschen als Model, hast du nicht so einen Werbevertrag für bügelfreie Hemden oder?
Bügelfreie Hemden sind total. Das schreibe ich jetzt auf. Pass auf, Barbara schlägt vor, bügelfreie Hemden. Model. Du bist jetzt Model für bügelfreie Hemden.
Hallo, da soll sich doch jemand mal dran setzen.
Ich sehe anstrengend aus und gebügelt wird ja auch nicht mehr, weil ich muss ja schließlich auf meine Schönheit achten.
Ja, genau. Gebügelt wird woanders. Oder was du auch gut könntest, glaube ich, ist dieses Hochklappen des Hemdkragens. Weißt du? Moment. Kennst du das auf Fotos? Weißt du, wenn diese Models so stehen und den Kaschmirkragen so ein bisschen so machen.
Du hast aber Erfahrung damit. Bei dir ist es schon, du hast schon mehrere Kränken. Wie soll ich sagen? Deine persönlichen
Ich hatte schon
Rute.
Viele Kränken in der Hand.
Ja, ich verstehe es. Wenn sich die Gelegenheit bietet. So ein Kragen kommt ja auch nicht alle Ecken daher, oder? Ich meine.
Hast du nicht mal in deiner Jugend, also in der Zeit, als du vielleicht in der Schauspielschule warst und so, hast du da nicht ab und zu mal für irgendwas Fotos gemacht oder so? Als Modell oder als Model oder als Mannequin oder wie hieß ich damals?
Mannequin, das gefällt mir gut. Ich war eine Mannequin, eine unerkannte. Ich habe interessanterweise, was mich, glaube ich, in der Wahrnehmung und auch in meiner eigenen Wahrnehmung tatsächlich verändert hat, ich habe mir vor 12 Jahren die Augen lasern lassen. Und ich habe bis dahin immer diese Brille aufgehabt. Ich kann sie nachher holen. Und diese Brille hat mich, wie soll ich sagen, entmannequinisiert. Ich hatte nicht das Gefühl, so attraktiv zu sein, wie du es vorhin sehr freundlich beschrieben hast. Also, aber seitdem die Brille weg ist, sehe ich plötzlich meine eigenen Augen. Mit den eigenen Augen. Und ich dachte mir, naja, aber wie gesagt, bügelfrei ist notiert. Es ist schwierig. Die Eitelkeit ist mir nicht in den Schoß gelegt. Weißt du, wie ich meine? Man muss dran arbeiten auch.
Ja, das ist ein harter Weg, sich selber so super geil zu finden. Aber viele haben es geschafft im Showgeschäft, deswegen wirst du es auch schaffen. Aber es ist interessant, was du sagst. Ich habe -7 Dioptrien auf einem Auge, glaube ich, sogar -7,5. Wirklich? Du hattest auch eine ganz schön dicke Brille.
Ich hatte auch -6 auf beiden Augen jeweils, ja.
Und dann hast du dich lasern lassen. Lass mal kurz einen Werbeblock hier einblenden. Und dann hat das super funktioniert. Und jetzt brauchst du gar keine Brille mehr, nur noch zum Lesen wahrscheinlich.
Also mit dem Lesen geht es auch noch. Der Arm wird tatsächlich immer länger, aber es geht. Klopf, klopf. Also seit 10 Jahren, wie soll ich sagen, seit 10 Jahren gelasert und er sieht.
Ja. Das ist toll, dann mache ich das vielleicht auch. Weil bei mir ist jetzt dann auch langsam so, also dass die Augen schlechter werden, das hat mich echt fertig gemacht. Also ich meine, meine Augen waren immer schon schlecht, aber jetzt ist manchmal so, dass wenn ich abends in der Küche stehe, jetzt soll man ja auch noch die ganze Zeit Strom sparen. Das heißt, ich habe dann auch nicht mehr das Licht so hell und dann, ich kann überhaupt nichts mehr erkennen. Und wenn ich dann irgendwie auf irgendwas gucken soll oder eine Gebrauchsanweisung oder so, ich muss es mir jetzt immer fotografieren und großziehen, weißt du?
Ja, das Leben wird zum Hörspiel. Es ist schwierig. Ich weiß genau, was du meinst. Deswegen, ich kann dir ganz viel über Laseroperationen erzählen. Ja,
das machen wir mal. Da machen wir mal eine eigene Sendung.
Ja.
Laser, irgendwas mit Laserschwert. Eine Laseroperation, es darf auch nicht so rüberkommen, als wenn wir zwei so krücken. Sondern es muss schon irgendwie, es muss was Heroisches behalten.
Wir sind Lasertypen.
Ja, total.
Ja.
Was läuft denn sonst? Woran würdest du sagen? Lass uns erstmal, jetzt haben wir so viel über dich, dein Gesicht und wie geil du aussiehst und so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo merkst du denn, jetzt bin ich doch ein bisschen älter geworden?
Es ist so gemein, weil nach außen alles nicht bemerkt. Haare waren früher dicker. Wirklich dicker und ich habe das eben früher nicht so, ja, es war so selbstverständlich, ne? Dicke Haare und alle, ach, der hat so dicke Haare. Und ich so, das ist schön. Und jetzt, darüber kämmt, Pfeffer, Make-up, Tätowierung, alles.
Weißt du, was das Schlimmste ist? Streuhaar. Ich finde, Streuhaar ist auch schon allein vom Ausdruck her so erniedrigend und dann immer... Beim NDR in der Maske, wenn man dann da sitzt und dann ruft immer eine von den Maskenbildnerinnen so quer durch, haben wir mal irgendwo ein bisschen Streuhaar und so. Und dann wird das irgendwie auf die Leute wie so mit so einem Pfefferstreuer oder Salzstreuer irgendwie so draufgepudert.
Aber die Wirkung ist, wie soll ich sagen, positiv.
Es geht um Schuhcreme.
Schuhcreme habe ich noch nicht probiert, aber wenn die Kamera von oben kommt und dann siehst du plötzlich, Moment mal, welches Land ist denn das? Ist das, das sind doch die Umrisse von, natürlich, Südafrika. Mensch, das sah aber früher auch mal dichter besiedelt aus. Das ist schon fies. Und mit den, weißt du, was ich auch nicht verstehe mit den Haaren? Ich bin ja, wie soll ich sagen, den Haaren nach eher behaart wie der Yeti am ganzen Körper.
Vor- oh mein Gott.
Und rückseitig. Dafür kann ich leider nichts. Auf jeden Fall, es hält warm, aber die Haare werden weniger. Und tatsächlicherweise, was ich nicht verstehe, warum werden die Haare am Kopf immer weniger und an den Körperstellen, wo gar kein Licht hinkommt, werden die Haare immer dicker und lockiger.
Oh mein Gott.
Ja.
Jetzt muss ich erstmal eine kurze Pause einlegen und mir dann noch vorstellen, dass du mit deinem gelockten Körper ja auch noch Yoga machst. Das heißt, deine Locken am Körper sind dann auch noch nass geschwitzt.
Und ich dachte, ja, jetzt haben wir schön aneinander fantasiert, Frau Bayern. Ja, es sind schwitzige Locken, ja. Es sind verschwitzte Yoga. Verschwitzte Locken. Ja. Oh, auf Schwäbisch ist es gleich viel harmloser. Verschwitzte Yoga-Löcklis. Du, magst du bitte mal, mach mal den toten Hund, nee, wie heißt es, der Abwärtsschauende
Hund? Der Abschauende Hund.
Bei mir ist es doch verschwitzt. Das ist ein fieses Wort. Verschwitzte Löckli-Hund.
Nee, es ist nicht verschwitzt, es ist verschwitzt, weil die, es ist ja kein ST und nur das ST wird ja zum Sch, verstehst?
Aber da glaube ich, in aller Bescheidenheit bereits Leute aus der Region gehört zu haben, die über alles drüber gehen, egal ob ST oder wenn es möglich ist. Wenn die niesen, machen die auch nicht Schlumpf. Weil sonst zu viel Inflation. Nehmen wir lieber. Nee, Entschuldigung, ich schweife ab. Ich glaube, es wird mir unangenehm mit den Yoga-Locken. Aber ja, Yoga ist ja, gut.
Aber ich finde, man sollte auch, weißt du, wir machen ja, man sagt doch immer, Radio geht ins Ohr und wie? Bleibt im Kopf. So. Danke, kenne ich meinen eigenen Slogan nicht. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das heißt ja, was wir jetzt den Leuten einpflanzen, die können zusätzlich zu den Bildern, die sie sowieso schon von dir haben, weißt du, können sie noch neue Bilder entwickeln. Und dazu gehört jetzt eben dieses nasse Fell, was ich sozusagen an dir runterhängt.
Stellen Sie sich jetzt vor, so sieht er aus beim Yoga. Er trägt ein Ganzkörperfell mit Löcklis aus Baden-Württemberg, die sich dann beim herabschauenden Hund ihren eigenen Weg ins Nirvana finden. Entschuldigung.
Also, du machst aber wirklich Yoga, gell?
Ja, tatsächlich, ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist jetzt kein, wie soll ich sagen, kein extremes Yoga. Es geht mir auch beim Yoga gar nicht so sehr wirklich darum, diese ich sage jetzt mal, Hardcore-Positionen einzunehmen, sondern es geht mir darum, in dieser halben, dreiviertel Stunde wirklich bewusst zu atmen. Also das ist der körperliche Aspekt ist eigentlich zweitrangig. Es geht mir wirklich um ein regelmäßiges Atmen. Das ist so eine geführte Yoga-Stunde, wenn du so möchtest, 35, 40, 45 Minuten. Mhm. Und ich versuche da wirklich immer ein- und auszuatmen. Und diese Stellungen sind sozusagen sekundär. Und es hilft mir unheimlich, und zwar, es hilft mir, wie soll ich sagen, so eine Distanz zu den weltlichen Dingen zu schaffen. Also, ich sag mal, bevor ich Yoga gemacht habe, denke ich mir, wieso muss ich da in der Stunde sein? Das schafft kein Mensch in der Stunde. Das ist doch, nee, komm, das hatte ich doch schon an. Nee, sag dem bitte, ich rufe ihn morgen an. Und nach dem Yoga sage ich, hey, eine Stunde ist doch eine Ewigkeit. Entschuldige bitte. Natürlich rufe ich den an. Wieso habe ich den?
Das muss ich mir jetzt aufschreiben.
Ja. es schafft wirklich eine Distanz. Also es ist die Bedrohung wird geringer. Die Bedrohung oder ja, ich lasse mich per se von Natur aus leicht bedrohen durch die Außenwelt. Und mit dem Yoga schaffe ich so einen Bumper, so einen Puffer.
Ach, und, das ist ja interessant.
Also, das hilft wirklich.
Ja. Also nicht bedrohen, aber ich glaube, du lässt dich stressen, oder?
Ich lasse mich stressen. Ja, ich lasse mich stressen. Ja, ja, genau. Ja.
Und was passiert, wenn du gestresst bist?
Ich bin, glaube ich, fahrig. Ich bin auch nicht so wirklich gut erträglich für mein Umfeld. Ich bin dann, wie soll ich sagen, ich lasse dann die angestaute Überforderung an Menschen aus, die es auf keinen Fall verdient haben. Und das ist nicht okay.
Ach, das ist ja überhaupt gar nicht das, was ich gedacht habe. Ist auch überhaupt nicht das, was man, also über dich hat man noch niemals auch nur ein schlechtes Wort gehört. Und wir wissen, es gibt Kollegen, da ist es echt anders. Aber also du bist jetzt, glaube ich, nicht dafür berühmt, dass du Leute irgendwie angehst. Aber man merkt es ja an sich selber, dass man dann so ein bisschen kurz angebunden ist.
Ja, also genau. Und deswegen ist das Yoga wirklich hilfreich. Ich mache das jetzt auch nicht jeden Tag. Ich mache das 2-3 Mal die Woche und das hilft. Aber das hat so, je länger man das macht, glaube ich, über die Jahre da... So gerade mit der Atmung ist, ja, das ist, tut gut.
Weißt du, bei mir ist immer so, ich denke mir, ich will alles immer ganz schnell machen und so, damit ich dann ganz viel Zeit habe, um hinterher dann ganz toll mir Ruhe zu gönnen mit dem, was mir wichtig ist. Aber inzwischen bin ich mit allem so schnell, dass ich auch für die Sachen, die mir wichtig sind, manchmal gar nicht mehr so die Ruhe habe. Obwohl ich dann die Zeit habe, aber ich bin gar nicht dann so dazu in der Lage zu sagen, jetzt genieße ich das mal so. Sondern ich gucke dann schon immer so unter das Sofa und denke mir, da liegt doch irgendwas und so. Und dann denke ich mir, da muss ich gleich nochmal hin oder muss ich nochmal mit dem Staubwedel durch oder da muss ich nochmal das. Also man muss sich schon sehr disziplinieren, auch dann einfach ab und zu mal Ruhe zu geben.
Ist das dein Ding, Ruhe? Kannst du gut mit Ruhe? Nee. Oder?
Überhaupt nicht.
Gar nicht.
Ich sehe auch den Sinn gar nicht darin.
Ehrlich?
Und ich habe auch überhaupt keinen Mehrwert in der Ruhe. Also es gibt ja Leute, die sagen, für sie ist dann Ruhe echt eine Weiterentwicklung. Da bin ich noch nicht. Aber vielleicht komme ich da noch hin. Also ich mag schon gerne Stille. Ich mag auch gerne auf dem Land sein und so. Aber eben nicht. Ich möchte kein ruhiges Leben haben. Das beklemmt mich total, die Vorstellung. Ich habe ein Wochenende vor mir und da ist nichts, da steht nichts im Kalender im Sinne von, es kommt niemand zu Besuch.
Ja.
Und es passiert irgendwie nichts, finde ich beklemmt.
Das verstehe ich total gut. Bei mir ist es tatsächlich so, mir macht, wie soll ich sagen, unsere Arbeit Spaß. Mir macht es Spaß, die Dinge zu tun, die ich tue, beruflich. Aber ich brauche tatsächlich diesen Gegenpol, diesen extremen Gegenpol zu dem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Wahnsinn. Also öffentlich sein, Dinge öffentlich tun, extreme Dinge öffentlich tun, dann brauche ich auch diese Ruhe auch. Und beim Yoga ist es letztendlich, was mir auch hilft, ist so ein bisschen dieses sich mit sich selber auseinandersetzen oder diese Introspektion, sich auch mal ein bisschen nach innen zu gucken und zu sehen, was macht das mit einem? Veränderst du dich? Wie wirkst du auf die anderen? Ja, mir ist es wichtig, mich selber zu reflektieren, irgendwie, keine Ahnung.
Das sollte ich vielleicht auch mal machen, oder?
Nein, ich glaube schon, dass du reflektierst.
Alle Mitarbeiter nicken.
Dann habe ich nichts gesagt, dann auf die Mitarbeiter. Wichtige Leute, brauch Leute.
Hol mir noch was zu trinken. Es ist wirklich bei mir so, auch viele Leute sagen doch dann, ach, weißt du, wenn ich laufen gehe oder joggen, da kriege ich so den Kopf frei und dann kann ich alles mal durchdenken. Also bei mir ist wirklich so, ich renne, also ich bin an der nächsten Straßenecke, dann denke ich mir so, ich bin mit meinen Gedanken
fertig. Party.
Mein Kopf ist leer.
Genau, verstehe.
Ich schleppe irgendwie nicht so viel Sachen mit mir rum und ich habe eigentlich irgendwie so tief drin das Gefühl, ich setze die richtigen Prioritäten, weißt du?
Aber
genau wie du auch. Wir sind doch nicht, ich hänge nicht auf Partys rum. Ich stress mich nicht mit irgendwelchen Auftritten, wo ich denke, ich müsste dabei sein und so. Ich mache meinen Job, das mache ich voller Liebe und Hingabe und danach gehe ich nach Hause und dann beginnt für mich ein anderes Leben. Und ich finde, wenn man das gut hinkriegt, dann ist schon mal sehr viel gewonnen.
Ist absolut viel gewonnen, aber ich darf dich an den Anfang unseres Gesprächs erinnern, liebe Barbara. Als du sagtest, du hättest gerne mehr Zeit für die Familie und die Freunde.
Ja.
Das ist der. Also, ich meine, ich habe nichts gesagt.
Dann lass uns doch jetzt mal über dich reden. Du hast gegen Bully bei Schlag den Star verloren und ich habe es leider nicht gesehen, aber es soll spektakulär gewesen sein. Mit Quotenhöhepunkt, mit Dingen, mit besten Kritiken, mit allem. Wie hast du so einen Abend erlebt? Weil ich habe mich schon im Trailer, wie ihr euch gegenseitig geohrfeigt habt, habe ich mich kaputt gelacht.
Beim Trailer war noch alles in bester Ordnung. Was interessant ist, ich kenne den Bully wirklich wie meinen eigenen Bruder seit 87, also
unendlich lang.
Wirklich sehr, sehr. Wir kennen uns wirklich in- und auswendig. Und natürlich weiß ich, dass der Mann ehrgeizig ist, aber es war eine Irritation, weil im Umgang miteinander sind wir gefühlt nicht ehrgeizig. Ich kann ihn auch, ich weiß, wenn er mal. Ich kenne ihn wirklich in- und auswendig, aber wir sind noch nie in so einem öffentlichen Wettkampf, auch nicht privat, wenn wir Tischtennis spielen, wir sind nur am Lachen. Und plötzlich geht es scheinbar um was, es geht ja doch um was und es gucken ein paar Leute zu und naja, wir können jetzt nicht nur Spaß machen, wir müssen auch ernst nehmen. Und er ist, wie soll ich sagen, schneller in diese Ernsthaftigkeit reingekommen und das hat mich irgendwie echt auf den falschen Fuß erwischt und plötzlich steht es irgendwie 40-3 und ich denke mir...
Ach so, wirklich war es so?
Es ist nicht übertrieben, ich glaube, es gab tatsächlich mal einen Moment, wo es 40-3 stand und da war eine Werbepause und ich saß auf meinem Platz mit 25 Dextroenergien und 30 Kinderschokoladen im Gesicht und habe mir gedacht, ich möchte gerne gehen. Kann mir irgendjemand jetzt ein Attest schreiben? Weil wie soll ich zurückkommen? Und plötzlich kam aus dem Nichts dieses Tennisspiel oder dieses etwas größere Tischtennisspiel, in dem ich wieder zurück in diesen Wettkampf gefunden habe. Und dann ging es wirklich bis zum Gleichstand und letzten Endes hat ein Bierdeckel zugunsten von Bulli das Spiel, also diesen ganzen Wettkampf entschieden. Und somit war meine Würde gewahrt irgendwie. Weil ich war wirklich, ich hatte einen Zeitpunkt, wo ich dachte, ich möchte mich gerne die Haare abrasieren und jetzt plötzlich irgendwie als Glatzkopf unauffällig aus dem Studio verschwinden. Und wieso haben wir hier Glatzköpfe, die verschwinden? Wo ist eigentlich der Rick? Ich fühlte mich, es war krass. Es war nicht so, dass ich diese Sendung oder den Wettkampf unterschätzt habe, aber ich habe meinen Gegner, was heißt Gegner? Ich habe meinen Freund anders eingeschätzt.
Ja, also ich kenne das auch. Wenn du, ich habe mal mit Mitgliedern meiner Familie Monopoly gespielt und ich bin dann aufgestanden irgendwann, weil ich war total entsetzt, wie die sich unter Druck in so einem Spielehrgeiz, wie die, was die für eine Charakterveränderung durchgemacht haben. Die haben alle beschissen, die haben sich dann ganz ernst angeschrien die ganze Zeit, wenn du die Turmstraße mir nicht gibst, dann gebe ich dir auch nicht den Hauptbahnhof und so. Und ich war so, oh Gott. Ja. Und ich bin halt auch, und ich habe dann plötzlich gemerkt, boah, was steckt denn in den? Mein Mann hat in der Bank, der hat sich die ganze Zeit Geld aus der Bank rausgenommen. Und ich habe immer gesagt, sag mal, was ist denn los? Du bescheißt ja total, ja klar. So, und das hat mich total fertig gemacht. Und das stimmt genau, was du sagst. Man ist dann erstmal eine Zeit lang ganz konsterniert, wenn man überhaupt den anderen aus dieser Perspektive nicht kennt.
Genau, vor allem ja, eben bei Menschen, die einem so nah sind und so vertraut sind. Aber mittlerweile habe ich gelernt, es gibt ja diese Fraktion von Leuten, die zum Beispiel irgendein Spiel, sagen wir Basketball oder Fußball spielen, weil sie gewinnen wollen. Ne? Mhm. Und die sagen, ja, warum sollst du denn sonst spielen? Oder warum spielen wir denn sonst? Und sage ich, naja, weil ich Spaß habe, weil ich mich freue, dass wir uns sehen und dass wir hier miteinander spielen. Dieses Argument verstehen die nicht oder die wollen es nicht verstehen. Ich respektiere natürlich deren Standpunkt und sage, ja, dann brauche ich hier, dann müssen wir nicht zählen, dann müssen wir nicht die Stelle spielen, wenn wir nicht zählen. Ich so, ja, Moment mal, wir können doch einfach ein bisschen hin und her.
Ich bin genauso wie du. Ich will auch nur hin und her schöne Bälle schlagen. Ich spiele ständig mit Leuten, die sagen, jetzt machen wir ein Spiel. Und ab dem Moment, wo man ein Spiel macht, habe ich schon keinen Bock mehr. Ich bin null sportlich gepolt. Mir kannst du auch sagen, du musst jetzt so und so weit laufen bis da und dahin. Und das würde ich vielleicht auch schaffen. Aber kurz vorher denke ich mir, oh, was soll's, mir ist jetzt langweilig. Und dann höre ich einfach auf und ich habe kein Problem damit. Und das finde ich sehr schade, weil ich hätte gerne diesen inneren Ehrgeiz, der einen eben weitertreibt. So.
Aber ich glaube, den hast du schon. Vielleicht hast du ihn nicht beim sportlichen Wettkampf. Ich glaube, mir geht's so. Ich glaube schon, dass es künstlerisch oder in unserem Betätigungsfeld Dinge gibt, die uns kriegen und wo wir sagen, ah, das wollen wir besonders gut machen. Aber jetzt dieser sportliche Wettkampf, ich will Basketball spielen, weil ich Bock drauf habe, weil ich freue mich, den und den und den und die zu sehen und lass uns einfach ein paar Bälle werfen. Aber dann, nee, komm, jetzt konzentrier dich doch, den musst du doch reinmachen. Sag mal, siehst du das nicht? Verteidige. Ja, was ist denn los mit dir? Du hast auch schon mal besser getroffen. Ich so, okay. Also dann irgendwie so, wo ich sage, ja, ruft mich an, wenn ihr irgendeinen Ersatzspieler braucht. Komisch ist das, ja.
Warst du so in der Schule, konntest du performen unter Druck?
Nee, ich muss ehrlich gestehen, aber ich war zur Schulzeit weder Klassenclown noch Performer. Oder meinst du jetzt mit Noten in der Schule?
Mit allem einfach. Also du warst weder Klassenclown noch Performer. Was warst du dann?
Ich war anwesend. Körperlich. Ich war halt da, aber ich war nicht berühmt für irgendwas. Wobei es merkwürdig ist. Ich glaube, man verklärt es irgendwie im Nachhinein. Leute, die mich Jahre nicht gesehen haben, die mich jetzt sehen, sagen, Barbara?
Warte.
Barbara, wo bist du?
Bist du aber wirklich weg?
Barbara? Oh mein Gott, habe ich irgendwas umgehauen? Ist wieder typisch. Er sucht die Schuld bei sich. Ich habe nichts getan. Freunde, kommt zurück. Ich kann euch nicht sehen, ich kann euch nicht hören. Was ist passiert? Ah, da bist du. Boah, war das jetzt ein Schock.
Du warst plötzlich weg. Plötzlich hieß es, alles neu laden. Da ist er wieder. Und es läuft noch? Bei uns läuft alles noch.
Boah, was ein Schockmoment.
Du bist so süß. Du bist so süß.
Aber ich bin wieder da und du bist auch da. Und hier, das läuft weiterhin. Also der Schockmoment ist zumindest audiophil festgehalten.
Audiophil. Okay. Oh, warte mal, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren bei Schule.
Ich war anwesend in der Schule, aber mehr war nicht drin.
Okay. Hast du noch Kontakt zu deinen Schulkameraden?
Ich habe Kontakt zu drei Menschen, ja.
Das ist eh ganz schön viel. Ich finde das so toll. Findest du das nicht auch super, Leute von früher zu treffen?
Ja, vor allen Dingen, was mich, wahnsinnig freut an so einer Geschichte ist, die sind so schön, unbefangen einem gegenüber. Die nehmen den Werdegang gar nicht ernst. Denen ist das egal. Du bist halt Barbara von damals oder der Rick von damals. Und man kann gefühlt da anknüpfen, wo man mit 19 aufgehört hat. Und es gibt keine Barrieren, keine Distanz. Und man hat halt auch die vielen tollen Ereignisse von damals, die man sich erzählen kann.
Ja, und vor allem wissen die wirklich, wie man abgelost hat, wie man im Sport nicht über einen Stufenbarren drüber, die haben ja alles mitgekriegt, nicht drüber gekommen ist, wie man im 100-Meter-Lauf bei 18 Sekunden irgendwie im Ziel angehechelt ist, dass man irgendwie verpickelt war, dass man eine Brille hatte, dass man schräge Klamotten anhatte. Ja. Ich finde das so erleichternd, weil ich finde, man ist sich so also klar und offen gegenüber. Das habe ich eigentlich sonst mit den ganzen Leuten, die ich später kennengelernt habe, nicht mehr so.
Ja, das stimmt. Geht mir ganz genauso. Geht mir völlig genauso.
Ja. Das ist toll. Ich wäre gerne mit dir in einer Klasse gewesen, aber du bist ja viel, viel älter als ich.
Ja, aber das ist nicht schlimm.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Nein.
Das nur mal kurz zu sagen. Bist du musikalisch?
Wie viele Jahre sind es denn eigentlich jetzt, wo ich denke? Ich bin ultramusikalisch, ich bin ein riesen Hip-Hop-Fan. Ich bin lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, mein Vater hat ja immer Jazz gehört. Mein Vater ist wahnsinnig musikalisch, der ist so ein Autodidakt, der hört was und spielt es am Piano, das ist irre. Ich habe das gar nicht. Und ich habe dann irgendwie so, gar nicht mal aus einer Rebellion heraus, sondern ich habe mit Jazz als Kind gar nichts anfangen können. Dem Sinne, die Idole sind so Oscar Peterson, Duke Ellington, Herbie Hancock. Fand ich als Kind nur gruselig. Und dann habe ich so eben mit Rap angefangen und irgendwann mal gab es ein Lied von Herbie Hancock, das war in den Charts, in den Schlagern der Woche, und zwar Rock It. Und da habe ich mir gedacht, oh, Herbie Hancock, das ist doch der Typ, den mein Vater auch so liebt und vielleicht kann ich da so ein bisschen die Verbindung zu meinem Vater stärken. Und da habe ich gesagt, du Papa, hör mal, ich höre jetzt Herbie Hancock. Vater, Herbie Hancock, was ist mit dem Jungen passiert? Ja, lass mal hören, was ist denn da? Und dann spiele ich ihm das vor und da sag mein Vater, das ist nicht Herbie Hancock. Doch Papa, da steht's wirklich, das ist Herbie Hancock. Ja, der Mann ist verrückt geworden, wahrscheinlich trinkt er gerade. Und dann ist er weg und hat mich einfach... Also das war egal, das war nur so eine kleine Herbie Hancock-Anekdote, aber ich bin nicht an den Rang gekommen mit Jazz und so. Aber ich liebe Musik, ja.
Ja, weil ich glaube nämlich diese Dialekte, die du kannst ja jeden Dialekt, das hat ja was mit Musikalität zu tun.
Das stimmt.
Weil bei mir ist es auch, ich halte mich auch für musikalisch und bei mir ist es wirklich, wenn ich jemandem gegenüberstehe, wenn ich adaptiere auf eine so einschleimende Art und Weise, dass ich es gar nicht kontrollieren kann und ich glaube, das hat was mit Musikalität auch zu tun, dass man sofort in den Slang des Gegenübers irgendwie mit einsteigt.
Mir geht's ganz genauso. Ich hatte, bei mir kommt erleichternd hinzu, dass ich als Kind ja, bei uns wurden ja so viele Sprachen gesprochen, und Armenisch gesprochen, Rumänisch gesprochen, Französisch, Englisch, Deutsch, und dann heute, das muss man bei uns in München so hört, wenn die Leute so reden. Und als Kind, du machst dir ja keine Gedanken dazu, ne? Du hörst es halt, ich wusste ja gar nicht, bei uns war wirklich so ein Babylon.
Auch so ein Mischmasch. Auch. Habt ihr Mischmasch auch gesprochen?
Mega Mischmasch.
Oh, das liebe ich. Das finde ich toll. Ja. Wenn du bestimmte Wörter dann auch immer in einer bestimmten Sprache sagst, weil es in der anderen nicht einfällt.
Genau.
Ach, das ist super. Das hätte ich gerne.
Und als Kind ist das halt, du machst dir keine Gedanken, aber das ist, wie soll ich sagen, dein Ohr füllt sich mit einem Wortschatz und mit verschiedenen Klängen und Tönen. Und in meiner Arbeit hilft es halt extrem. Aber mir geht's genauso. Ich bin auch fasziniert von Menschen, von Klängen. Ich liebe das sehr.
Ja, und ich habe dann auch manchmal, wenn ich so koche oder so, dann spreche ich zum Beispiel wie eine Frau, sie kommt aus Peru und dann immer, sie macht Avocado.
Eine Frau macht Avocado. Aber der macht der mexikanische Gerichte oder peruanische. Was ist Peru? Barbara, wenn du zu Hause bist, du machst mexikanische Schöneberger Gerichte. Was kochst du da? Machst du den Koch? Nein, der Koch ist nicht Koches. Aber was kochst du gerne peruanisch tatsächlich? Ich komme vorbei.
Ich spreche nur peruanisch, wenn ich koche. Aber nur für mich, weißt du, so, ich gehe das auch. Oder ich singe dann Opernarien auf Schwäbisch oder Österreichisch oder irgendwie so. Also es beschäftigt mich auf jeden Fall den ganzen Tag. Ich bin ja immer dabei, ich babbel ja den ganzen Tag vor mich hin und das eben auch in unterschiedlichen Sprachen oder Dialekten. Ich finde das ganz toll.
Aber ich habe gerade überlegt, ob vielleicht so dieses Peruanische beim Kochen, ob das, aber sprichst du das schnell oder langsam? Weil ich dachte mir, wenn es langsam ist, ist es ja vielleicht so eine Art Entschleunigung, die dich vielleicht so ein bisschen...
Ach so, meinst du, es ist einfach meine Art des Yogas? Ja.
Oder ist es vielleicht einfach nur entertaining myself while cooking something really funky? Weil das mache ich hin und wieder. Wenn ich schlecht drauf bin, dann denke ich, okay, jetzt muss ich irgendwas Lustiges für mich selber tun.
Mit dir selber. Ich sage dann, ich nehme noch ein bisschen Zucker, ich nehme noch ein bisschen Salz, und jetzt umrühren. Ah, gut.
Umrühren. Ich habe noch nie genug umgerührt. Andere Richtung. Vale, komm, Barbara. Rurim. Ruhrgebiet.
Ah, genau so.
So ist es. Ja, genau so. Wir könnten Geschwister sein. Also.
Ist das toll. Und meine Freundin, du kennst sie auch, Johanna, hat auch in der Entertainment Factory gearbeitet.
Johanna, Wale.
So, ja, Wale. Und mit der Johanna, die sagt immer, die kommt zur Tür rein und wir fangen an, miteinander Schwäbisch zu reden, obwohl wir beide in München geboren sind. Keiner von uns hat je irgendeine was mit Schwaben zu tun. Die kommt so rein und sagt, na du kleine Bumsbiene, wie geht's dir? Und dann geht's und schon sind wir drin und dann wird den ganzen Tag praktisch so gesprochen und wir kommen da nicht mehr
Moment
raus.
Moment nochmal, das verstehe ich gut. Allerdings nochmal für mich. Bumspinie ist was?
Kleine Bumsbiene.
Ach, Biene, ich habe verstanden. Bumspinie. Ja. Wir nehmen 100 Gramm von die Bumspinie und rühren. Ah, die Pinie macht das Essen noch explosive. Die Bumspinie aus Peru. Barbara empfiehlt heute die Bumspinie aus Peru. Nehmen Sie eine Avocado, machen Sie die Pinie heiß bei 55 Grad, nicht so heiß. Sonst haben Sie Probleme beim Rühren. Aber so ist die Johanna und die Barbara.
Oh, du bist toll. Oh Gott, ich hoffe, wir haben jetzt ein Spiel, wo es auch um Dialekte geht. Fantastisch.
Das
ist mein absoluter Traum. Ich hab mir gedacht, hoffentlich ist es irgendwas mit Dialekten, weil dann wird's lustig. Also pass auf. Liebe Barbara, lieber Rick, Halloween steht vor der Tür. Ja, stimmt, am Montag ist Halloween.
Wow.
Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Und wir wollen den Leuten ein paar hilfreiche Tipps geben, wie man erfolgreich von Tür zu Tür kommt und richtig viele Süßigkeiten bekommt. Und wer ist da besser geeignet als der Mann, der mehr Stimmen hat als wir Zuhörer? Rick. Deswegen spielt ihr Süßes oder Saures. Barbara klopft an der imaginären Tür und will Süßigkeiten und Rick öffnet jedes Mal die Tür mit einer neuen Persönlichkeit. Dafür haben wir euch eine Liste vorbereitet, die ihr abarbeiten soll. Also, bitte öffne die Tür als französischer Liebhaber. Warte, ich habe noch ein Deko-Element.
Oh, wie cool! Du hast eine französische Säge. Wow!
Warte. So.
Boah, das sieht toll aus.
Ist geil,
oder? Oh, ich hätte auch so gerne was. Ich schau mal, ich habe leider nichts. Naja, okay. Nein, dann muss ich es so machen. Also, ich bin der Franzose, richtig?
Ja, du bist der französische Liebhaber. Also, ich klopfe an der Tür und sage... Also ich bin aber kein Kind, sonst kann er sich nicht richtig ausspielen.
Nee,
ich
möchte,
ich komme als ich an die Tür.
Okay.
Ich habe die Brüste richtig hochgeschnallt.
Wow.
Und ich klopfe an der Tür und sage, kurz oder lang? Ah nee, süß oder sauer?
Moment, Mademoiselle, ich muss erst die Tür öffnen. Mon Dieu, Catherine Deneuve, was ist passiert? Wer hat es gewagt, eine Motorsäge in deinem Kopf zu installieren? Es steht dir gut, ich muss sagen. Aber was ist das für eine Soße? Oh, ist das nicht die berühmte Schöneberger peruanische Pinien-Bums-Bums-Pinien-Soße, die man bei kleinen Sägen an Halloween benutzt? Ich glaube, das muss sie sein. Barbara, ich habe nicht mit dir gerechnet, aber deine Catherine Deneuve-Parodie ist fantastisch. Entschuldigung, habe ich zu viel geredet?
Es ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn. Oh Gott, ist das lustig. Oh Gott, ist das lustig. Jetzt pass auf. Du öffnest mir, ist das lustig. Können wir bitte nur das machen? Ich möchte gar nichts, ich möchte die einfach nur... Pass auf, du öffnest mir die Tür als sächsischer Stripper.
Ach so. Oh, das tut mir leid, ich bin gerade angezogen. Sie kommen gerade unpassend. Aber ich könnte mich ausziehen. Moment. Warte mal, oh nee, ich muss noch, ich habe doch so eine schwäbische Zeilenkombination an meinem Gürtel. Moment, ich kann mich schwer erinnern. 36, 10. So, was kann ich für Sie tun? Ach, ich soll mich ausziehen. Aber Sie sind ja noch angezogen, Frau Schöneberger. Sie sind doch die Frau Schöneberger. Frau Schöneberger, wenn ich Sie auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen darf, Sie blöden an der Stirn.
Sie blöden.
Sie blöden.
Das ist nur eine Säge, jetzt machen Sie sich nicht bekloppt.
Ach, eine Säge. Soll ich mich ausziehen?
Ziehen Sie sich bitte aus, ich habe Dollarscheine dabei, die ich in Ihren kleinen Slip vorne reindrücken möchte.
Aber Sie müssen vorsichtig sein, weil wenn der Slip nach unten fällt, dann geht hier das Licht aus. Moment.
Der Sonnenverdunkler kommt dann zum Vorschein.
Da kommt der sächsische Sonnenverdunkler von der Firma. Jetzt hätten wir nicht.
Jetzt wäre eine Werbung gut.
Genau.
Wie sitzt jetzt der Werbezuständige hier? Haben wir nichts mit Sonnenverdunkler im Programm? Schade. Naja gut, dann spielen wir uns das
Kennen
selber.
Kennen Sie das, Barbara Schöneberger? Klingelt mit einer Säge im Kopf an Ihrer Tür und Sie sind zufällig ein sächsischer Stripper, der gerade in... Ja, da könnte man viel erzählen.
Aber darf ich dir erzählen, die besagte Johanna, meine Freundin, die hat zu meinem Junggesellenabschied hat die einen sächsischen Stripper organisiert. Und der, natürlich gehört ja auch dazu, und der hat tatsächlich zu ihr gesagt, Johanna, ist überhaupt kein Problem, jetzt müssen wir nur noch eine einzige Sache klären. Wie soll ich kommen? Gentleman, Fireman oder Policeman? Und dann hat Johanna gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, hat er gesagt, von der Hose her ist immer das Gleiche.
Super, das ist ja sagenhaft.
Weil er hat nur die eine Hose, die sich mit Klettverschlüssen so mit einem Rutsch aufreißen
lässt. Ich finde das so sympathisch.
Und irgendwann hat er eben Policeman, Fireman und Gentleman. Aber die Johanna hat gesagt, oh, jetzt mit dem Funkgerät und der gepolsterten Jacke, verstehst du, das ist zu kompliziert. Wir machen Gentleman. Da muss die Barbara nur die Krawatte runternehmen. Und so war es dann auch.
Und? War das aufregend?
War gut gewesen. War gut.
Aber
der hat mir, ehrlich gesagt, wir sind ja unter uns, dir kann ich es erzählen, der hat mir dann so Gleitcreme immer in die Hand gegeben und die musste ich ihm auf den Körper verteilen. Und da hat er mir mit seinen schlecht rasierten Eiern so meine Satinhose aufgeriffelt, weil der hat über mir sich immer so hin und her bewegt.
Wir unterbrechen die Sendung für eine...
Red mal mit dem Jüdi weiter, der ist eher so aus dem Erotikfach. Baby, yeah, du hast ihn eingecremt, so soll es sein. Sonst Streber gehört auch eingecremt, Barbara, das weiß ich doch. In meiner Zeit, wo ich keine Haare hatte, hatte ich Gleitcreme, die kann man, da bin ich auch von einem Asteroiden auf den anderen geglitten. So sieht's aus. Ich
komm
hole mal den Rick wieder. Ich hole ihn mal. Rick, kommst du bitte?
Ja, Entschuldigung, aber ich musste kurz die Röte aus meinem Gesicht streifeln.
Ist ja auch egal. Der hat halt, ich saß auf dem Stuhl und der war so, stand so mit den Beinen so rechts und links über mir, weißt du, und hat sich immer so bewegt, weil es soll wohl animierend wirken. Und
aber
dabei
hat er sich
immer
gut bewegt.
Der hat sich immer so hin und her und der hatte so eine kleine Unterhose an, dass er ein paar Sachen rausgeguckt haben. Und das war offensichtlich so, erst, also war so vor 2 Tagen rasiert worden und dementsprechend war das, als hätte der mir mit so einer Drahtbürste an meine, ich hatte so eine sehr schöne dunkelblaue Satinhose an und da hat
er
deine
Hose kaputt gemacht.
Die hat mir aufgeriffen.
Nein.
Richtig, natürlich.
Aber hat er sich so wie du bewegt oder erotischer?
Nein, so wie man das halt so macht. Er war vom Fach.
Er war vom Fach.
Ja, klar, war vom
so.
Fach. Ja, klar.
Aber jetzt mal, wie ist das denn? Ich meine, wenn du ihn davor nicht sprechen gehört hättest, wärst du dann animierter gewesen, jetzt mal abgesehen von dem unrasierten Säckchen, was dir die Latenz, nicht die Latenz, die Potenz, nein, du weißt schon, die Satin, so heißt es. Ich habe eine Potenzhose. Sagen Sie, kommen Sie aus Satinien? Nein, ich hatte Pinienkerne in der Hose. Er hat seine Pinienkerne waren nicht ordentlich rasiert und sie haben in deine Satinlöcher reingemacht. Barbara, das ist eine Affront, den können wir Peruaner nicht ertragen. Aber gut, so ist das. Wer sich wieder vereinigen lassen will, muss auch mit einem Loch in der Hose leben. So ist es nun mal.
Stopp.
Ich trinke, schweige und werde wieder entrötet.
Also es war der... Guck mal, ich habe hier noch was.
Du hast wirklich tolle Sachen.
Ja, ich weiß auch nicht. Oh, guck mal hier mit so durchgetrennten Arterien. Komm bitte, lass uns noch eine Sache versuchen, weil hier steht noch dran, ich mache die Tür auf, also du machst die Tür auf, ich klopfe bei dir Süßes oder Saures und du öffnest mir die Tür als vergesslicher Grieche.
Entschuldigen Sie bitte, haben wir einen Termin? Sie sehen toll aus und die Griechen lieben Segen, Kette und Massaka, aber wir sind... Was wollen Sie? Habe ich irgendwas? Ach, es ist heute Halloween. Jetzt schnackelt es mir im Köpfchen. Das kann man gut sagen als Grieche. Halloween. Natürlich. Was wollen Sie? Souvlaki oder Bifteki? Ich kann alles anbieten, nur nichts Süßes. Obwohl, ich vielleicht auch was Süßes. Moment, da müsste ich mal in meine Hose nachsehen. Nein, das ist das auch. Das gilt nicht.
Oh, ist das toll. Können wir bitte einmal applaudieren? Das war wirklich...
Bravo!
Ich möchte mir... Kann man dich nicht mieten und du kommst nach Hause... Und dann, weißt du, was könntest du nebenberuflich noch beschäftigt sein irgendwie? Und man kann ankreuzen vorher, kommen Sie als nackter Grieche oder als
Unrasierter? Als Unrasierter, so ein kleiner Latenz, so ein Satin-Unfall. Tragen Sie eine Satin-Hose und möchten Sie gerne unrasierte Eier auf Ihren Hosen haben? Nein, unter Ihren Hosen.
Oh Gott, es ist so schön. Also... Das ist das lustigste Spiel, das wir tatsächlich jemals gespielt haben. Wir kommen zum Themenblock Halloween, der jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, an uns ja so ein bisschen vorbeigegangen ist, weil wir sind, oder? Als wir jung waren, hat doch keine Sau Halloween gefeiert.
Nein.
Ja, aber ich kann dir sagen, jetzt ist die Hölle los. Ich trainiere mit meiner Tochter seit Mitte September für verschiedene Halloween-Hacks, dass einem sozusagen ein Arm aus dem Gesicht rauswächst oder dass man irgendwie aufgerissene Wunden hat. Ich habe schon mit kleinen Heftklammern versucht, auf Latex-Wunden, die ich mir selbst ins Gesicht gemalt habe, da so Zeug drauf zu klammern und so. Ich bin voll im Thema.
Das ist toll, aber es ist ja handwerklich und Fantasie. Wie soll ich sagen? Man braucht Fantasie und Handwerk.
Ja, total. Und man braucht die richtigen Materialien. Und dann kann man einmal irgendwie ins Internet oder in so ein Geschäft gehen und dann sieht man erstmal, was das für ein Riesenmarkt ist. Vom leuchtenden Kürbis bis zum Skelett, was man in den Baum hängen kann. Es gibt alles.
Es gibt alles. Ich hatte einmal vor ein paar Jahren das Vergnügen, ich war zu Halloween in Los Angeles. Oh. Und das ist unfassbar.
Bei Heidi Klum?
Nein.
Ach so.
Nein. Ich war in einem Supermarkt und das Lustige war, ich hatte gerade geparkt und steig aus dem Auto und ohne Scheiß, Barbara, da kam ein Bentley oder Rolls-Royce, ich weiß nicht, schneeweiß, mit einem Typen im Auto, ohne Scheiß. Also du siehst dieses weiße Bentley Cabrio, was in diese Parkgarage reingeschossen kommt. Und da steigt ein Typ aus in einem Würstchenkostüm. Der Typ war vorne Brötchen, da Brötchen und über dem Kopf noch ein bisschen, du weißt schon, Würstchen. Und der Hammer war, der Typ war total schlecht drauf. Der war voll aggro. Dann ist der so als schlecht gelauntes Würstchen durch diesen Biomarkt gelaufen und da hat es mich so gehoben. Der hat, ist das peinlich,
Windeln.
Windeln hat er gekauft. Voll schlecht gelaunt, aggressiv hat er Windeln gekauft. Und das war dieses Bild, dieser offene Bentley, dann der Typ als Würstchen und dann mit diesen Diapern in der Hand Windeln. Hey, das war so tot. Da habe ich auch gedacht, ja, das ist halt, das, sowas siehst du nur dort. Also das
ganz
ist schon,
genau. Ja. Das war genau die Zeit. Also Halloween ist tatsächlich inzwischen, da musst du hier auch mit allem rechnen. Vor allem man selber sieht ja nicht, wie gruselig man verkleidet ist. Ich habe mir letztes Jahr auch weiße Kontaktlinsen rein und hab die dollsten Sachen irgendwie gemacht. Und habe dann plötzlich festgestellt, ich selbst sehe ja nicht mehr, wie gruselig ich aussehe. Und wenn ich aufs Klo gegangen bin und habe in den Spiegel geguckt, habe ich einen Herzinfarkt gekriegt. Ja? Weil ich hatte mir auch so aufgerissene Mundwinkel und so gemalt. Also es war schrecklich. Aber erwähne das auch nur deshalb, weil jetzt ja Huibu endlich weitergeht mit, da hängt das ja auch das Plakat im Hintergrund, Huibu und der Hexenschuss.
So ähnlich, das Hexenschuss. Aber das ist die spanische Variante. Huibu und der Hexenschuss. Brauchen Sie einen Hexenschuss? Rufen Sie Barbara, sie kocht Ihnen Pinien. Lieber vorher geraspelt wurden auf eine Hose von einem erotischen Tänzer aus Resten. Das ist ein gutes spanisches Wort. Entschuldigung. Ja, Huibu, das Hexenschuss.
Resten. Huibu, das Hexenschuss. Welche Rolle spielst du in diesem Hexenschloss? Bist du ein Guter oder ein Böser? Oh, das sieht gut aus. Du bist ganz da oben auf dem Plakat.
Ich bin Charles Balmain, der Dritte oder der Zweite. Wir Franzosen sind nicht so genau, wenn es um die Historie unserer Familie geht. Ich bin der Adjutant, beste Freund und Gehilfe von Monsieur. Ich habe seinen Namen vergessen. Ah, Christoph Maria Herbst. Nein, er ist natürlich König Julius der 113. Und ich bin sein Gehilfe sozusagen, ja.
Boah, das ist ja toll. Ist das wieder ein Film, der für Kinder ist, aber den können ja natürlich auch die Erwachsenen lieben das ja auch sehr, weil ich finde immer bei euren Filmen oder bei deinen Filmen ist es ja häufig so, dass man da lacht von jung bis alt kann eigentlich jeder drüber lachen.
Ja, das ist mir auch wichtig irgendwie. Ich finde ich irgendwie schön, wenn man mit 3 oder 4 Generationen da gemeinsam Spaß hat und was erleben darf, ja.
Ja, weil man eben nicht, sagt, oh, das ist was für Kinder und so. Also all die Filme sozusagen, mit denen du ja auch berühmt geworden bist, das sind ja Sachen, da lachen wirklich 3-Jährige drüber und da können aber auch 80-Jährige drüber lachen. Und ich finde, so muss gute Unterhaltung eben funktionieren.
Ja, finde ich auch. Also absolut. Also Huibu und das Hexenschloss ist auch so.
Doch, dann gucke ich mir das doch einfach an. Hattest du als Kind Angst vor bestimmten Sachen, wenn du allein zu Hause warst?
Ja. Ich war sehr ängstlich als Kind und wenn ich dir jetzt die Hausnummer verrate, wirst du sagen, das sagt er doch nur, um zu kokettieren. Aber ich hatte schon Angst bei, und jetzt Achtung, Kimba, der weiße Löwe.
Er hatte Angst bei Kimba, der weiße Löwe.
Jetzt kommst
Wovor hattest du da Angst?
Da gab es irgendwie noch größere Löwen und die kamen plötzlich aus dem Busch und da bin ich vom Stuhl gefallen. Da habe ich mich so erschrocken.
Ich kann das verstehen. Aber heute bist du doch ein sehr großer, sehr starker, unglaublich mutiger Mann.
Heute bin ich ein sehr starker, sehr mutiger. Bei der Reihenfolge hätte ich vielleicht den einen oder anderen Einwand, aber ansonsten kann ich es nicht schöner sagen als du. Nein, ich war als Kind wirklich sehr verängstigt und ich bin auch zugegebenermaßen, weil wir gerade über mehrere Generationen sprechen, beeindruckt von dem Umstand, was Kinder schon, wie soll ich sagen, mein Neffe ist gerade 5, der hat Jurassic Park gesehen, wo ich sage, da habe ich ja jetzt noch Probleme mit. Aber der ist, ach klar, ist der T-Rex, ah, das ist der Velociraptor Zepter, du weißt schon, wie sie alle heißen. Keine Ahnung. Und ich sage, völlig entspannt. Ich hätte mir das als Kind nicht angucken können.
Also meine Tochter, die hat auch völlig ungerührt Harry Potter geguckt mit 5 oder 6 so. Oder so, weil beim ersten Kind, dem hältst du ja noch die Augen zu, wenn du die Tagesthemen schaust, so ungefähr, ja? Also oder die Tagesschau oder überhaupt, da machst du den Fernseher gar nicht an die ersten 4 Jahre, weil man denkt, die Strahlung, allein das blaue Licht ist nicht gut und so. Beim zweiten Kind und allen weiteren, die dann, glaube ich, nachkommen, sagt man irgendwie, komm, ist doch egal. Die gucken schon mit 3, gucken die natürlich Sachen, die eigentlich überhaupt nicht geeignet sind. Und meine Kinder haben aber immer gesagt, ich habe keine Angst, es ist doch nur eine Geschichte. Und das fand ich irgendwie ganz lustig. Ich glaube, die hätten vorm Tatort, wo es wirklich real ist, natürlich schon Angst, aber vor so Fantasiegeschichten eben nicht.
Aber ich finde es erstaunlich, dass die das so abstrahieren können oder dass sie
differenzieren
können.
Die sind wahnsinnig schlau halt, weißt du.
Wahnsinnig. Aber das sind deine Kinder, ne?
Ja, klar, meine. Ganz schlau.
Das, ich weiß, woran es liegt, das sind die Binienkerne.
Ich habe früher immer Aktenzeichen XY geguckt, weißt du das noch? Wenn ich allein war zu Hause und da war ich dann vielleicht schon 10 oder 12.
Habe ich mich nicht getraut.
Und dann stand bei uns, ging so eine Treppe hoch und oben an der Ende der Treppe stand ein Staubsauger. Und der stand, und das war, man sah nur die Umrisse, weißt du, wie dieser Schlauch da so und dann dieser Ding. Und da habe ich mir immer gedacht, dass das irgendein kleiner, böser Mensch ist mit so einem, der so steht und den Arm so hält. Dabei war es der Schlauch. Ich wusste, es ist der Staubsauger. Und das hat mich echt fertig gemacht.
Dann. Das glaube ich. Ich Total. Allein jetzt in der Nacherzählung, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, dieser Blick nach oben, dann der Schatten. Und dann ja, Eduard Zimmermann. Gesucht werden Leute mit.
Wer erinnert sich, das finde ich auch immer so, wer erinnert sich denn, ob vor 28 Jahren irgendeiner ein blaues oder ein grünes T-Shirt anhatte, der über die Straße ging? Also das finde ich Wahnsinn wieder. Aber die klären total viele Fälle auf. Das hat mir immer total Angst gemacht.
Ja, aber heutzutage sind sie auf der Suche nach einem eher dürftig rasierten Stripper aus dem Osten der Republik. Oh, Mama, nein! Jetzt, da ist er wieder. Es ist wieder passiert. Papa, bitte geh nicht. Wir haben uns doch so gut verstanden. Barbara, nein.
Da bist du.
Oh, es war ein Halloween-Trick.
Wir versuchen dich einfach ein bisschen auf Touren zu halten.
Ich bin voll auf Touren. Bin ich eingeschlafen? Bin ich da? Nein, ich bin voll da.
Wir versuchen dich fit zu halten.
Ich bin fit.
Oh Gott. Du, in deinem Lebenslauf, egal welchen man liest, es steht immer eine Abteilung drin. Und da wollte ich dich jetzt mal dazu befragen, wo ich dich endlich mal vor mir habe. Du warst auf der Schauspielschule in New York. Ja. Warst du das wirklich oder ist das so was Geiles, womit man seinen Lebenslauf so pimpt? So?
Nein, bei mir ist wirklich nichts gepimpt. Nee, ehrlich gesagt ist gar nichts gepimpt im Lebenslauf, soweit ich weiß. Ich war tatsächlich für ein Jahr dort und dieses Jahr war für mich wahnsinnig wichtig, weil mir in dem Jahr tatsächlich klar geworden ist, dass ich das wahnsinnig gerne als Beruf machen möchte. Ich hatte das davor, ich muss dazu sagen, ich war dann schon 25. Ich habe also jetzt nicht schon, wie Bulli, sage ich mal, direkt nach der Entbindung gewusst, ich werde Regisseur. Das war mir erst 25 Jahre später klar.
Okay, ja, aber immerhin war es dir dann klar und sich das zu trauen, dass einem das klar ist, weil es ist ja nicht, noch immer nicht und es wird es vielleicht auch nie sein, der Beruf, wo man sagt, da gebe ich mich jetzt mit allem, was ich habe, rein, als Schauspieler oder Comedian irgendwie zu arbeiten, sondern ich glaube, da hat man ja immer, bis es eigentlich richtig gut läuft, hat man die ganze Zeit über Zweifel und vielleicht auch jetzt noch Zweifel.
Ja, natürlich.
Komme ich damit bis ans Ende meines Lebens irgendwie durch, oder?
Ja, absolut. Also die Zweifel sind immer da und ich hatte halt das Glück, dass nach der Schule gleich, ich muss dazu sagen, ich hatte nicht den Mut, in New York zu bleiben. Das war ja schon so eine, wie soll ich sagen, eine etwas schräge Zeit, weil meine Eltern sind unerwartet für mich. Ich bin ja wirklich von München nach New York, wissend, dass ich da jetzt erstmal ein Jahr auf der Schauspielschule sein werde. Und das war natürlich die große, weite Welt mit 24. Ja. Das war Wahnsinn. Das war einfach nur toll. Und irgendwann kam halt im August 95 tatsächlich der Anruf von meinem Vater, Junge, wir kommen jetzt. Ich so, wie, wir kommen jetzt. Ich wusste zwar, dass mein Vater 95 mit dem Arbeiten aufgehört hat, aber ich wusste nicht, dass er wirklich konkret auswandern möchte. Mein Vater wollte immer zu seiner Familie oder einem Teil seiner Familie nach Los Angeles, nach Kalifornien. Und deswegen war ich jetzt irgendwie so, wir kommen jetzt nach New York, wie nach New York. Und in der Zwischenzeit hatte er sich mit meiner Mutter darauf geeinigt, weil doch der Junge jetzt in New York ist, ziehen wir jetzt auch mit der Großmutter und der Katze nach New York. Aber mit mir hat das keiner abgesprochen. Deswegen war dieser Anruf, Barbara, wirklich im Sommer 95 einfach nur grotesk, weil der war wirklich wie, Junge, wir kommen jetzt. Und ich so, wie, ihr kommt jetzt? Naja, nach New York. Und ich so, ja, wer ist denn wir? Ja, die Mama, die Katze, die Oma und ich. Und ich so, wie? Ja, der Container ist bereits auf dem Schiff. Wie der Container? Was, welcher Container? Mit unserem Hab und Gut. Und ich habe, es war wirklich, Barbara, in der, jetzt so retrospektiv ist das alles lustig, aber im Moment ist mir immer, ich wirklich, mein Herr, ich so, aber wie lange wollt ihr denn bleiben? Was ist das für eine dumme Frage? Mein so, wir wandern aus, das heißt für den Moment für immer. Ich so, aber wo wollt ihr denn wohnen? Na, bei dir, wie bei mir. Ja, aber ich hab doch nur eine Einzimmerwohnung. Naja, wir müssen uns doch erstmal eine Bleibe finden. Hey, und dann ohne Scheiß, ich Leihwagen geliehen, John F. Kennedy Airport, und dann kamen die da an, die Großmutter im Rollstuhl, die Katze in so einem Käfig auf dem Schoß, Mutter schiebt, mein Vater, Junge, Junge, da sind wir, Junge, Junge. Ich so, ach du Scheiße, und dann sind die da bei mir eingezogen, ey. Das war grausam. Im Sommer in New York, August 40 ja, Grad, klar. Ich keine Klimaanlage.
Nein.
Dann haben meine Eltern das Bett bekommen von mir. Mutter, Vater in dem einen Bett, ich in dem anderen Bett mit der Großmutter und der Katze, alle schnarchen. Ich schnarche nicht, kann das Fenster nicht aufmachen, weil wenn ich das Fenster aufgemacht habe. Oh, ey, das war echt. Boah.
Das war. Ja, und krass. Dann auch nichts mehr. Damenbesuch abends.
Das war. Ja. Dann immer da, ja, komm, wir treffen uns im Waschsalon.
Central Park kennst du sehr, sehr gut jetzt. Du kennst alle Ecken im Central Park.
Ich kenne alle Gräser im Central Park.
Oh Gott. Ja, okay, verstehe. Also, aber die haben dann eine Wohnung gefunden und soweit ich weiß, sind die immer noch in New York, oder?
Ja, sind dort geblieben, ja. Ja, mittlerweile in Jersey, aber ja, dort.
Ja. Wie toll, dass man Eltern hat, die sagen, wir wandern nach New York aus. Das heißt ja auch, dass sie einen großen Willen zur Mobilität haben oder dass sie gesagt haben, irgendwie, wir wagen richtig was. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne sehr wenig Eltern, die sagen würden, wir ziehen nach Amerika.
Ja, ich glaube, also diese Mobilität war eher die Mobilität meines Vaters und meine Mutter als treue Frau und Mutter ist eben mitgegangen und die Oma hatte keine große Wahl und die Katze hat, glaube ich, noch als erstes rebelliert und hat gesagt, ich finde München super, was wolltest du denn da drin? Aber ja, so ist es dann eben passiert und sie sind tatsächlich dort geblieben.
Ja, Wahnsinn. Also toll. Das heißt aber, du hast Verwandte in Amerika. Ich meine, Verwandtschaft in Amerika. Ich habe angeblich auch eine Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Oma-Dings irgendwas, die irgendwann mal 1914 oder was ihre Familie hier in Deutschland im Stich gelassen hat und gesagt hat, macht euren Scheiß alleine, ich bin weg. Und dann ist die nach Amerika gegangen und hat dort irgendwie nochmal ein neues Leben angefangen, als Hebamme wohl. Und ich hoffe natürlich schon, dass es jetzt da drüben irgendwo kleine, keine Ahnung, also erstens mal natürlich viel Verwandtschaft und zweitens vielleicht ein Riesenvermögen da entstanden ist. Wo, weißt du, was ich
erben kann oder so. Das solltest du erstens erben und zweitens 1914 ist sie quasi mit Kriegsbeginn oder vor Kriegsbeginn raus.
Da ist doch eine ganze Menge zusammengekommen. In Amerika wird man doch zum Millionär.
Ja, das ist sie mit Sicherheit. Vielleicht würde sich eine Recherche lohnen. Du hast doch da investigative Leute um dich rum.
Ja, vielleicht könnte sich deine Familie mal drum kümmern, dass die finden. Die haben doch das Telefonbuch.
Ja, schon, aber es sind nicht mehr so viele am Leben. Aber es macht nichts. Es ist der Lauf der Dinge. Was?
Okay, also, wie auch immer, ich werde mich selber drum kümmern. Du, ich glaube, wir sind leider schon am Ende mit der Zeit. Man kann es nicht glauben. Man kann es nicht glauben, aber Time flies,
ja, das stimmt.
Rick, es war so schön mit dir.
Gleichfalls. Und es war schön, gehaltvoll, kurzweilig und ja. Und diese Säge im Kopf, kannst du sie kurz nochmal für mich abnehmen, weil du gefällst mir ohne Säge noch besser.
Guck mal, ich möchte, dass du mich so in Erinnerung behältst, wie ich eigentlich bin.
Ah, da ist sie. Oh!
Mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung bei mir. Du bist der lustigste Mensch. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Interview so viel und durchgehend gelacht wie mit dir. Vielen Dank, Rick Kavanian.
Ja, vielen Dank. Ich danke für die Blumen. Es beschämt mich und freut mich. Und ja, deswegen, immer wenn ich ankomme, Barbara, natürlich bin ich der Lustigste. Ich danke mir, ich freue mich. Und denk dran, Pinienkerne auf keinen Fall rasieren. Ja.
Tschüss.
Ciao, tschüss.
Als französischer Liebhaber fand ich ihn besonders toll.
Er ist einfach in allen Rollen ein Genie.
Und gut aussehen tut er auch noch. Ich glaube, ich habe ihm gesagt, dass mir das aufgefallen ist.
Hast du ganz dezent durch die Blume
durch die Blume ins Gesicht ja, gedrückt. Genau. So ist es meine Art. Das war Rick Kavanian. Mhm. Nächste Woche gibt's einen neuen Gast.
Tollen Gast.
Und wer so lange nicht warten will, kann einfach mal nach hinten schauen, ja? Weil wir hatten ja schon 200.
Viel zu sehen, über 200 inzwischen und alle Topstars dabei. Von daher könnt ihr quasi nonstop, ohne schlafen zu gehen, bis zur nächsten Folge in einem Stück durch.
Das sind auch wunderbare Aussichten. Ach, jetzt sind alle da draußen beruhigt. Tschüss, bis nächste Woche.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de